Stuttgart kann statt. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Ja, Jamie muss man heute rausheben, nicht nur wegen seinem Tor. Hat ein überragendes Spiel gemacht, ein überragendes Debüt. Gibt's nicht oft, dass die Allianz Arena bei einem Debüt von einem steht und klatscht. Also hat er sehr gut gemacht.
Ich weiß, dass er sehr viel Energie hat, aber dass er so gut spielt, hätte ich jetzt nicht erwartet. Hat auch echt viele sehr schwere Bälle im Rücken zum Tor gekriegt, in Volldrucksituationen, körperlich sehr, sehr gut. Hat echt viele Situationen, die kritisch waren, sehr gut gelöst und hat echt ein tolles Spiel gemacht.
Ich bin sehr stolz auf ihn. Ist ein guter Junge, hat heute ein super Spiel gemacht und ein super Tor und ja, bin sehr glücklich für ihn.
Er hat einen sehr guten Einstand gehabt, finde ich. Und steht dann an richtiger Stelle und haut eine Bombe da raus. Und knallt fast das Tornetz zusammen. Habe ich ihm auch schon gratuliert. Top-Spiel gemacht, so wie alle. War ein Top-Spiel von uns. Und ist einfach schön.
Das waren Joshua Kimmich, Julian Nagelsmann, Alexander Pavlovic und Oliver Baumann, die sich allesamt zu Jamie Leveling geäußert haben, der gegen die Niederlande im DFB-Trikot nicht nur debütierte, sondern auch nach 100 Sekunden traf, das Tor nicht anerkannt wurde und dann in der zweiten Hälfte dennoch das entscheidende Tor zum 1:0 markierte. Das ist eines der großen Themen, über das wir sprechen. Die Länderspielpause hat wirklich viel, viel hergegeben, aber wir haben nicht nur das im Programm, sondern natürlich auch die Frauen, das NLZ, ein Testspiel gegen den SSV Ulm, das es gab, und natürlich den großen Ausblick auf den Südgipfel gegen die Bayern. Das machen wir zusammen mit Felix Mahler. Ich grüße dich.
Grüße.
Und Gregor Preis. Hi.
Hallo zusammen.
Ja, war schon wild irgendwie, was sich in den letzten Tagen abgespielt hat. Also ich erinnere mich, wir haben im Vorgespräch uns ein bisschen unterhalten und gesagt, normalerweise in den letzten Jahren so Länderspielpausen, na, das war immer so, mal gucken, was die zwei, drei machen, die unterwegs sind und hoffen, dass dich keiner verletzt. Aber jetzt ist es nicht nur so, dass die VfB-Spieler in Massen unterwegs sind, sondern einfach auch für Schlagzeilen und die Erfolgserlebnisse sorgen.
Das ist ja eine völlig verrückte Schlagzeile, wenn du dann eine Stunde, anderthalb vor Anpfiff liest, UNDAF angeschlagen, Vorsichtsmaßnahme, spielt nicht. Und der Satz ist jetzt nicht Burkhardt oder wer auch immer, sondern kommt Jamie Leveling, A11-Nationalmannschaftsdebüt, packen wir in die Startelf rein, dann macht er noch so ein Spiel, wo wir noch drauf zu sprechen kommen. Das ist schon nett, dass da sechs Leute dabei sind und meistens ja auch vier, fünf davon mal mindestens irgendwo in irgendeiner Form im Einsatz sind. Und so macht auch Nationalmannschaft gucken viel mehr Spaß, wahrscheinlich so viel Spaß wie gesagt, seit gefühlt 2014 nicht mehr.
Im Netz war unter anderem zu lesen, diese Länderspielpause wurde Ihnen präsentiert vom VfB Stuttgart, Gregor. Wie hast du die beiden DFB-Auftritte wahrgenommen, wo wirklich ein Riesenfokus auf dem VfB lag?
Ja, noch eine Schlagzeile ist mir begegnet. Der VfB Deutschland hat das Spiegel geschrieben. Eine Schlagzeile, die wir auch schon gefühlt des Öfteren hatten in der Vergangenheit. Da ging es aber immer um die Ex-VfBler, die Bernd Lenos, Serge Gnabrys dieser Welt, die früher mal beim VfB gespielt haben und jetzt die Nationalmannschaft gebildet haben. Jetzt hat sich es ein bisschen umgedreht und ja, ist schon ein Zeichen dafür, dass es auch bundesweit jetzt so wahrgenommen wird, dass der VfB da eine gute Rolle spielt.
Ich würde sagen, wir gehen zumindest was die DFB-Auftritte angeht, mal kurz chronologisch vor und gehen zurück ins Bilinopoli nach Senica. Ja, schönes Stadion, was für Nostalgiker, haben sicher alle von euch da draußen auch gesehen. Und auch da sah man, ne, ein neues DFB-Team, wie ich fand. Also ich finde auch, dass Julian Nagelsmann das sehr, sehr erfrischend macht, die Spieler da auch ins kalte Wasser wirft. Und dann auch gegen die Niederlande gab es ja Debüts, werden wir nachher drüber sprechen. Deutschland gewinnt in Bosnien-Herzegowina mit 2:1. Alex Nübel steht im Tor. Maximilian Mittelstädt assistiert für Dennis Undav, der gleich beide Tore dort geschossen hat im Spiel. Ich meine, gelesen zu haben, Assist Mittelstädt, Tor Undav. Es ist lange, lange her, dass es mal die Kombination gab, dass es einen Vorlagengeber und einen Torschützen beim VfB gab. Ja, ne,
im 15 DFB. Jahre.
Unglaublich.
15 Jahre. Christian Tresch auf Mario Gomez, damals, glaube ich, gegen die Vereinigten Arabischen Emirate oder sowas in der Form war das. Ja, ewig her.
Ja. Dass Maximilian Mittelstädt natürlich gespielt hat, auch der Tatsache geschuldet, dass David Raum sich verletzt hat, aber dennoch, Flanke, Kopfball, nicht nur im VfB-Trikot, sondern auch beim DFB, das ist schon bemerkenswert. Gregor, wie hast du die VfB-Profis gesehen und wie hast du auch Alex Nübel im Tor gesehen an dem Abend?
Ja, also die haben eine gute Leistung abgeliefert, unterm Strich. Maxi Mittelstädt, Dennis Undav, zwei blitzsaubere Tore gemacht. daran waren Stürmer bekanntlich gemessen. Und gut, beim Alex Nübel war es ein bisschen unglücklich. So ein Spiel, wo er nicht viel zu tun bekommt. Und den Kopfball hat er sich, glaube ich, selber geärgert. Ja, also wenn er dran ist, dann kann und muss er ihn auch haben. Ja, und war kein Spiel, wo er jetzt große Eigenwerbung für sich machen konnte.
Ja, stimmt. Ich glaube, Felix, wir haben uns auch unterhalten. Du hast irgendwie was gesagt nach dem Motto, Oliver Baumann hat das richtige Spiel gekriegt. Ja. Weil wer hätte gedacht, dass die Niederländer harmloser sein würden vor dem gegnerischen Tor als die Mannschaft aus Bosnien-Herzegowina. Das eine ist das Sportliche. Ne? Also wir haben es gerade angesprochen, Torschützen, Vorlagengeber. Das andere, aber das finde ich bemerkenswert, ist auch, wie Julian Nagelsmann da immer wieder drauf zu sprechen kommt, diesen Spirit, den allen voran natürlich Dennis Undaf reinbringt, aber den einfach auch der VfB darüber bringt. Da merkt man, dass da Jungs zum DFB kommen, die einfach Lust haben, die frischen Wind bringen und die hochmotiviert sind, einfach Bock haben, auch dann eben in solchen Spielen wie in Zenica zu performen.
Naja, und auch die eben, ja, quasi jeden Tag, also ich habe am Freitag war es, glaube ich, vor dem Spiel noch einen Zitatpost gemacht mit den Geschichten von Undaf auf der PK, da ist quasi jeden Tag was liefern können. Nagelsmann, Stiller, Leveling, Baumann über Leveling, die halt wirklich auch einfach Bock sympathisch sind, weiter das so sind, die auch eben auch so ankommen. Nagelsmann, das ganze Team greift sie genauso auf und feiert sie genauso, wie es die Fans tun. Nur vielleicht ein bisschen diplomatischer ausformuliert in manchen Fällen. Aber wie gesagt, jetzt auch wie Leveling abgefeiert wurde, auch von den Mitspieler der Nationalmannschaft, das ist schon, die kommen an und die sind nicht nur da, weil es jetzt halt gerade mal irgendwie drei Spiele gut spielen, sondern die sind, glaube ich, da, um da zu bleiben.
Dann würde ich sagen, gehen wir direkt auf das Niederlande-Spiel und hören uns mal an, was Julian Nagelsmann nach dem 1:0 in der Münchner Allianz Arena zu sagen hatte.
Ja, schönen guten Abend. Alle, finde ich, ein gutes Spiel gemacht. Erste Halbzeit, glaube ich, war die beste Halbzeit, die wir jetzt im letzten Jahr gespielt haben. Extrem dominant. Niederlande hatte keine Lösung, hinten rauszuspielen, viele Ballgewinne. Das Tor hat gefehlt. Dann war es in meinen Augen eine Fehlentscheidung, dass das Tor nicht zählt. Es gibt eine klare Regel. Dann schaut es sich noch an. Das kann ich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen, aber es ist, wie es ist. Wir haben noch ein Tor gemacht, wir haben absolut verdient gewonnen. Die zweite Halbzeit war ein bisschen komplizierter. Ja, ich finde schon, dass die Gier, die Mannschaft aktuell verkörpert, Spiele gewinnen zu wollen, schon ein sehr, sehr großer Schritt ist aus unserer Sicht. Und bin ich schon stolz auf die Mannschaft, wie gut sie die Dinge umsetzt und vor allem wie, ja, ich habe jetzt in der Nations League noch kein Spiel gehabt, wo ich das Gefühl hatte, es ist uns egal, ob wir gewinnen oder nicht gewinnen. Das ist schon ein großer Fortschritt, finde ich.
Dann gehen wir hier in die Mitte.
So offen sagen. Und es war auch am Ende eine ganz knappe Entscheidung, dass er mitfährt. Er hat letztes Jahr beim VfB gut gespielt, aber noch nicht so diese Dominanz gehabt, die er jetzt hat. Da hat Chris Führich deutlich mehr gespielt. Jetzt spielt er mehr wie Chris aktuell. Im Training hat man es jetzt noch nicht so wahrgenommen, weil wir natürlich auch wenig Training hatten. Haben wir auch gestern das Feedback so gegeben, dass er diese Energie, die er beim VfB ins Spiel bringt, auch bei uns ins Spiel bringen darf, auch wenn er jetzt einen Status hat, der eine andere ist als im Club. Und heute hat er nicht nur das Tor, sondern er hatte echt viele sehr schwere Situationen zu lösen, mit viel Gegnerdruck im Rücken. Hat das mit einer sehr, sehr guten Körperlichkeit gelöst, hat genau die Energie eben auf dem Platz, die wir brauchen, und hat tatsächlich ein außergewöhnlich gutes Debüt gegeben.
Ja, der Bundestrainer voll des Lobes nach dem Spiel gegen die Niederlande. Gregor, du hast den Finger schon gehoben, du wolltest noch was sagen.
Ja, noch in Fortführung zu dem, was der Felix gerade gesagt hat. Es gab ja schon immer diese Blöcke in der Nationalmannschaft. In der Vergangenheit waren es die Bayern und BVB-Blöcke, ganz früher mal Köln. Wer sich noch erinnert, das war nicht immer unproblematisch. Ja, da gab es oft irgendwie Konflikte und das hat man gerade nicht, dieses Gefühl, dass der VfB-Block da irgendwie in irgendeiner Konkurrenz- oder Wettbewerbssituation zu den anderen steht. Gerade mit den Bayern-Profis scheint es wirklich ein sehr, sehr harmonisches Miteinander zu sein.
Ich muss sagen, ich hatte auch ein bisschen, also es hat sich einfach gut angefühlt, bei der Nationalhymne die drei VfB-Spieler nebeneinander zu sehen. Stiller, Mittelstädt und Leveling, die da einfach Arm in Arm die Hymne sangen. Und du denkst dir so, ja, das macht schon was, finde ich, mit einem, wenn man das alles aufmerksam verfolgt. Und natürlich, wir haben es gerade auch bei Julian Nagelsmann gehört, müssen wir, wenn wir über das Niederlande-Spiel sprechen, über Jamie Leveling sprechen. Erst die Vorgeschichte kurzfristig nachnominiert, nachdem Musiala ausgefallen ist. Dann kurz vorher, hat Julian Nagelsmann auch noch bei den Kollegen des ZDF gesagt, erst am Spieltag selbst kurz vorher erfahren, dass er debütiert direkt von Anfang an. Vielleicht auch, um ihm ein bisschen die Nervosität zu nehmen, aber Stichwort Nervosität, die war ihm halt null anzumerken. Ne?
Ja, das hat er auch nach dem Spiel gesagt, der Nagelsmann, dass er nicht 100% zufrieden war, nicht 100% diesen energischen, elanischen Leveling gesehen hat in den Trainingstagen. Und dann geht er aufs Feld und macht, wann ist er runter? Ich glaube 87 Minuten, ein Riesenspiel, trifft direkt, wie gesagt, bisschen Abseitspech, Regelwerk, Pech, wie auch immer. Und das Ding, es war wieder so ein Beispiel, das Tor von ihm dann irgendwann 60. rum, das hat letzten Saisons auch mal an die Eckfahne gejagt oder, ich sag mal, den unsicheren Abschluss gewählt, irgendwie mal irgendwo flach abgeschlossen oder so. Es war jetzt wie gegen Mainz zum Beispiel, wo er das Ding reingejagt hat und auch reingejagt hat in den Knick mit wirklich Gewalt und mit Tempo. Und das machst du halt nur, wenn es dir im Spiel gerade auch gut geht.
Ich muss immer an diesen Ausschnitt aus dem früheren RTL-Nachmittagsprogramm denken, was ist bloß mit Carsten los? Ich weiß nicht, ob den jemand kennt da draußen, ist auch egal, aber ich habe mich jedenfalls auch am Montagabend beim Spiel die ganze Zeit gefragt, was ist denn mit Jamie Leveling passiert? Wir hatten es schon vor ein paar Wochen im Podcast, ihr habt ein YouTube-Video auch zu dem Thema gemacht, aber einfach auch das nochmal in Gänze zu sehen gegen die Niederlande, Debüt in der Nationalelf, schießt nach 100 Sekunden ein Tor, das wird dann zurückgenommen, erzielt dann das entscheidende 1-0 auf eine Art und Weise, also wir haben wirklich vor einem Jahr, ich glaube es ist noch nicht so lange her, haben wir darüber gesprochen, dass Jamie Leveling im Abschluss oft so ein bisschen die Durchschlagskraft, die Präzision, die Entschlossenheit vermissen lässt, da gab es die eine oder andere Rückgabe, würde ich fast schon sagen, mal bei Union und so, und jetzt kriegt er dieses Ding und nagelt das unter den Giebel, es ist einfach unglaublich, aber nicht nur das, Gregor, also das Tor, das sieht dann jeder im Stenogramm. Viele bescheinigten Jamie Leveling einfach auch so ein gutes Spiel. Also Spielübersicht, Ruhe am Ball, Tempo. Das war nicht nur das eine Tor dann.
Absolut, ja. Nee, war ein absolut reifer, super Auftritt. Genau daran angeknüpft, wo er die letzten Wochen auch beim VfB performt hat. Der Nagelsmann macht das aber auch gut. Er hat um ihn nicht ganz jetzt Richtung Universum schweben zu lassen, auch ein bisschen eingebremst. Hat gesagt, dass ihm nicht alles im Training gefallen hat und hat auch gesagt, dass er eigentlich gar nicht dabei gewesen wäre. So ehrlich muss man sein, wenn nicht so viele abgesagt hätten. Also schafft es, glaube ich, ganz gut, da den Mix hinzubekommen aus dem gerechtfertigten Lob, aber auch dem Ansatz zu wählen, dass er eben sich erst noch dauerhaft beweisen muss.
Ich glaube trotzdem, dass es schwierig sein wird, ihn jetzt einfach rauszulassen aus dem Aufgebot künftig, oder? Da muss dann schon, also gut, da kommt natürlich Musiala zurück, da kommt ja Havertz zurück, dann, was machst du dann?
Daran hängt's halt, wer alles so zurückkommt. Ein Havertz, Füllkrug ist auch noch verletzt, weiß ich, wie lange der noch verletzt ist, wenn man nur auf den Angriff schaut und auf der eigentlich Stamm gespielt hat jetzt gegen Bosnien-Herzegowina. Also, ja, also ist, glaube ich, echt noch schwieriger Position auch da vorne, weil du hast ja genug, hast auch genug, die immer noch anstehen, die aber nie in den Kader kommen werden, weil halt Wirtz, Musiala und wer auch immer in den nächsten zehn Jahre da dominieren werden. Deswegen, wenn er Leistung behält, dann wird er auch bleiben. Ich glaube, auch ein Führich wäre, glaube ich, einer gewesen, wo viele überlegt hätten, nehmen wir ihn vielleicht raus aus dem Kader, oder wird er diesmal nominiert? Aber ich glaube, du hast eben auch so ein bisschen deinen Fuß in der Tür quasi, wenn du schon mal dabei warst. Deswegen war es, glaube ich, auch fair, ihn nochmal mitzunehmen und nicht zu sagen, ey, jetzt hat man zwei schlechte Spiele, lass mal einen Führich komplett raus wieder. Also er hat zumindest mal den Fuß in der Tür, so rum. Jetzt mal gucken.
Aber das Angebot auf der Position ist eben am größten. Da haben es Dennis und auch Maxi Mittelstädt natürlich leichter. Da gibt es nicht so viel Konkurrenz und ja, der Weg bis zur WM ist noch lang, da kann noch viel passieren.
Und vor allem gibt es nochmal eine Länderspielpause im November dann. Deutschland muss das steht sein. Schon. ich fand die ehrlich gesagt immer wahnsinnig lästig. Mittlerweile finde ich es okay. Sag ich mal, die eine Seite der Medaille. Ne? Du freust dich, dass du die Spieler siehst im Trikot, dass sie auch gut spielen. Im November geht es dann noch zu Hause gegen Bosnien-Herzegowina und auswärts nach Ungarn. Die Kehrseite der Medaille ist halt natürlich die Belastung der Spieler. Ja, und das merkst du eben auch in anderen Punkten. Das merkst du daran, dass eben Chris Führich sich in Senica verletzt hat. Kleinmuskelfaserriss, fällt 3 Wochen aus, wenn ich es richtig gelesen habe. Also einige Wochen werden es sein. Dennis Undaff, der gegen die Niederlande geschont wurde, rausgenommen wurde, weil er auch angeschlagen war und weswegen dann Jamie Leveling reingehüpft ist. Also es ist halt einfach die eine Seite, dass die gute Arbeit, die beim VfB gemacht wurde, sich auszahlt durch die Nominierung. Aber die andere Seite halt einfach die Belastung. Und die wird nicht weniger, Gregor, weil es geht halt für den VfB bockelhart weiter in der nächsten Woche. Ne?
Absolut, jetzt kommt der härteste Block, das hat der Sebastian Hoeneß auch selbst so bezeichnet kürzlich, mit nur englischen Wochen, die nächsten, glaube ich, 6 Wochen Boah, das Stück. Geht, das also da ist noch DFB-Pokal mit drin, Champions League und so weiter, nochmal die Länderspielpause, also und natürlich auch richtig harte Gegner. Ne? Bayern, Juve, Leverkusen, Bergamo, da ist alles dabei. Also das wird eine harte Strecke.
Und dann hast du so Heimspiele gegen Kiel, Lautern, aber selbst da hast du in Leverkusen gesehen vor ein paar Wochen, da kannst du jetzt auch nicht einfach komplett schleifen lassen, ne? Weil du hast gesehen, wie Leverkusen Punkte gelassen hat gegen Holstein Kiel daheim. Das wird echt eine schwierige Phase und gerade auch aus dem Grund ist es halt, ja, dieses sagenumwobene zweischneidige Schwert, wenn du die Spieler überall im Einsatz hast und alle drei Tage Spiele sind, da bekommt der VfB jetzt eben einfach die Kehrseite dessen auch zu spüren.
Und Kiel und Lautern sind auch die einzigen, die du gerade genannt hast. Danach kommt noch Frankfurt und dann sind wir, glaube ich, in der nächsten Länderspielpause drin. Und dann auch interessant, wo wir bei Rekorden waren vorhin mit 15 Jahren, mal gucken, ob es der VfB beibehält, denn diese 6 Leute in der Nationalmannschaft war der größte Block in den europäischen Top 5 Ligen, der irgendeine Mannschaft für eine Nation gestellt hat. 6 Stück für Deutschland, jetzt mit Führig mittlerweile 5 Stück. Ich glaube, Atletico hat irgendwo 4 für Argentinien und so Geschichten. Wenn man Top 10 Ligen geht nach diesem UEFA-Ranking, dann haben wir auch noch Slavia Prag, die haben auch 6 Stück, die stellen sie für Tschechien, aber auch da mal gucken, wie viel von den 6 Stück übrig bleiben.
Eine unglaubliche Zahl, wenn man sich das so anhört, muss man echt sagen. Und auch das, was Gregor vorher gesagt hat, na, also wie, ich glaube, Felix und ich, wir sind so, ich nehme uns jetzt mal in eine Generation rein, ganz frech, aber wir sind so groß geworden mit diesen Bayern- und Dortmund-Blöcken, ne? Also wirklich, dass es ne, fast 4-5 Spieler von den einen, 4-5 Spielern von den anderen. Und jetzt ist das Ganze auch noch durchgemixt. Du hast auch noch Spieler aus anderen Vereinen, die da dabei sind. Und ja, es geht halt immer weiter. Und es bleibt einfach zu hoffen, dass die Spieler einerseits die Form halten, aber andererseits eben möglichst wenige Verletzungen bei rumkommen. Wie sich das entwickelt bei Chris Führig, bei Dennis Undorf, da halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Bei uns könnt ihr alles nachlesen. Und ja, das wird dann auch nachher im Ausblick auf das Bayern-Spiel sicher noch ein Thema werden. Vielleicht, worüber ich gerne noch ganz kurz sprechen würde, weil auch das, glaube ich, auch überregional diskutiert wurde, dieses neue Zentrum beim DFB, das wir gegen die Niederlande gesehen haben mit Angelo Stiller und Alexander Pavlovic. Ich glaube, das könnte schon was werden.
Er ist einfach stark. Wir reden ja gerade ständig über den einen Startelf-Debütanten und vergessen wir für den zweiten. Stiller war ja auch Startelf-Debüt neben Pavlovic. Das ist die Zukunft im Mittelfeld, je nachdem wie der Trainer halt, oder vielleicht auch ein folgender Trainer nach Nagelsmann da sein Spielsystem sieht, aber die beiden so blutjung haben das top gemacht gegen Niederlande. Und ich habe, natürlich kann man so nicht vorhersagen, es ist alles noch viel zu lange hin. Und zumindest hat, glaube ich, ein Herr Stiller auch keine Ausstiegsklausel. Aber ich habe so ein bisschen die Furcht, dass das vielleicht auch die Zukunft im Mittelfeld der Bayern ist, nicht nur in der DFB-Elf. Deswegen mal gucken, was so, ich habe noch keine Angst für die nächsten anderthalb, ein Jahr, aber mal gucken, was so ab 26 aufwärts passiert, würde ich mal sagen.
Zumindest sehen sich die beiden wieder am Samstagabend, auch in München, allerdings dann in verschiedenen Trikots. Sehr spannend. Ich finde die Kombi echt gut. Ich bin besonders froh drum, dass ich habe mich bei Angelo Stiller schon sehr früh aus dem Fenster gelehnt, als er frisch beim VfB war und habe gesagt, für mich ist das einer, der früher oder später in der Nationalmannschaft spielen wird. Ich hätte nicht gedacht, dass es vielleicht so schnell geht, aber das ist schon bemerkenswert. Und auch da, ne, wenn man da nochmal das Buch zurückklappt und sich anschaut, nachdem Mataro Endo dann nach Liverpool gegangen ist, Stiller verpflichtet. Und jetzt einfach im Zentrum in der DFB-Auswahl.
Plus eben die Kombination mit Hoeneß, ne? Der ihn seit Jahrhunderten kennt, Bayern 2, Hoffenheim. Das passt schon ziemlich gut zusammen. Und Thema München, stimmt das noch, Thema München? Da musst du auch erstmal, klar, Top-Leistung und ist an sich Nationalmannschaft und nicht München, aber trotzdem in München musst du erstmal als Leveling da mit Applaus und Standing Ovations auch aus dem ersten Länderspiel rausgehen. Das ist halt, glaube ich, auch nicht, kriegen nicht so viele Stuttgarter ab in München.
Ja, nach all dem, was man gehört hat von den Kollegen, die im Stadion waren, soll es jetzt nicht so häufig so laut gewesen sein in München am Montagabend, aber da haben sie wenigstens zueinander gefunden, um mal kurz Emotionen zu zeigen.
Es waren wohl auch VfB-Fans im Stadion, habe ich gehört. Es gab auch kurz vor Schluss noch Pfiffe gegen Abwehrspieler. Also.
Ja, das habe ich auch wahrgenommen. Da habe ich mir auch gedacht, da haben doch einige den Weg über die A8 gefunden an dem Abend. Das soweit mal zum DFB. Es haben natürlich auch noch VfB-Profis bei anderen Nationalteams gespielt. Unter anderem natürlich Ermedin Demirovic hat man gesehen beim ersten Spiel. Musste sich angucken, wie Dennis Undorf seinen Jubel auspackt. Ansonsten hat er sich dann eine Gelbsperre abgeholt. Im zweiten Spiel von Bosnien-Herzegowina dann gesperrt gefehlt beim 0-2 gegen die Ungarn. Der sollte also zumindest einigermaßen fit und ausgeruht zurückkommen nach Stuttgart. Bei Atakan Karasor. Darüber können wir auch noch kurz reden. Da gab es ein bisschen Wirbel rund um die Nominierung, Kader, Aufgebot der türkischen Nationalmannschaft. Da müsst ihr mich tatsächlich ein bisschen mitnehmen, weil ich war unterwegs in der vergangenen Woche, was ich mir übrigens auch anhören durfte. Schöne Grüße an Herrn Preis Dirk an der Stelle. Atakan Karasor, was ist da los gewesen?
Ja, komische Nummer. Also er hat ja, es ging ja damit los, dass er nicht ganz ohne Stolz selbst seine beginnende Nationalmannschaftskarriere für die Türkei eingeleitet hat, kürzlich vor dem Spiel gegen Sparta Prag auf der Pressekonferenz. Dann war er eingeladen, war dabei und plötzlich war er nicht mehr dabei. Ohne richtige Begründung, beziehungsweise durch eine Begründung des türkischen Verbandsvizepräsidenten, der aber als Einzelperson gesprochen hat und eben diese Ibiza-Vorwürfe ins Feld geführt hat. Der Trainer wiederum hat von technischen Gründen gesprochen. Also es wurde alles nicht ganz klar. Ja, um es abzukürzen, jetzt im zweiten Spiel gegen Island war er ja im Kader, wurde aber nicht eingewechselt, was aus sportlichen Gründen wiederum wenig Sinn macht, ja, weil die Türkei ja eigentlich aus sportlichen Gründen ein Interesse daran haben müsste, dass er sich festspielt und nicht dann irgendwann vielleicht doch noch zum DFB wechseln könnte.
Genau, weil das ganz kurz zum Hintergrund für euch da draußen erklärt. Ein Spieler ist in Anführungsstrichen gesperrt für andere Länder, sobald er eben in einem Pflichtspiel für eine A-Nationalmannschaft auf dem Platz steht, also eingewechselt wird. Und das ist eben jetzt noch nicht passiert. Das heißt, in einem ganz wilden Szenario könnte beispielsweise noch Julian Nagelsmann kommen und ihn für den November nominieren. Ist jetzt sehr konstruiert, ja, aber Atakan Karasor, dadurch, dass er jetzt eben noch nicht auf dem Platz stand, ist noch nicht festgespielt, wie du gerade gesagt hast, eben in der Türkei. Ne?
Ja, und also offizielle Verlautbarungen zu der Causa Karasor aus dem türkischen Kreis gab es jetzt seit gestern Abend noch nicht. Ja, es ist am besten, wenn man befragt ihn selbst danach, nach seiner Rückkehr nach Stuttgart, wenn er denn dazu sprechen möchte. Wir werden sehen.
Ich meine, gelesen zu haben, also das ohne Gewähr, sage ich mal, die Angabe, dass dieser technische Grund, der vorgegeben wurde, einfach nur das war, glaube ich, dass er zu viele nominiert hat für den Kader. Und deswegen war im ersten Spiel noch nicht offiziell im Kader, im zweiten dann schon. Und wie gesagt, die auf der Pressekonferenz haben sie auch kurz, glaube ich, mit reingenommen, die Causa, die es immer noch gibt um ihn. Aber es, ich glaube, viele Verlautbarungen aus der Türkei waren auch, dass sie glauben, dass er unschuldig ist, dass natürlich das immer noch läuft, deswegen keine offiziellen Angaben, aber sie glauben, dass er unschuldig ist und dass er auch dann irgendwann einen großen Anteil hat an türkischen Fußball.
Mhm. Ist ja natürlich insoweit spannend, also ich verfolge das ja, wie das dann in anderen Ländern abläuft, also zum Beispiel die Kroaten, die haben ja natürlich auch viele, die dann in Deutschland aufgewachsen sind oder auch dann auch in Australien, in den USA leben und dann eben wo auch die Verbände sich darum streiten, ob sie spielen, und dann ist es wirklich so, dass wenn dann die Kroaten irgend so einen jungen Spieler nominiert haben, der dann dabei ist, dann wird der einfach in der 89. kurz eingewechselt in so einem Nations League Spiel, damit das Ding halt unter Dach und Fach ist. Man erinnert sich auch noch an die Geschichte um Borna Sosa, das will ich jetzt gar nicht rausholen, aber insoweit fand ich das einfach ein bisschen, ja, ich sag mal interessant, dass er erst nominiert wurde, sich sehr darüber gefreut hat, es dann diesen Wirbel gab und er jetzt im zweiten Spiel im Kader stand, aber trotzdem nicht eingewechselt wurde. Und ich meine, na, die Türken haben das Spiel 4-2 gewonnen, zwar lang offen, stand lang noch 2-2, aber wird auf jeden Fall spannend sein zu beobachten, wie das dann im November weitergeht.
Also für ihn ist es richtig dumm gelaufen, also um es mal vorsichtig auszudrücken. Ne? Ja. Das Thema war ja zumindest in Deutschland wieder einigermaßen abgeflaut, aber jetzt hat es in der Türkei auch medial nochmal einen Riesenwirbel verursacht, vor allem in so Frauenbewegungskreisen, ja, die haben da einen ordentlichen Shitstorm losgetreten, also ja.
Ja, das ist wirklich auch was, wo man einfach, das kam ein bisschen aus heiterem Himmel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war weg, habe das dann über die Schlagzeilen auch bei uns ein bisschen in der Gruppe verfolgt, aber mich jetzt da nicht so sehr eingelesen und war einfach auch ein bisschen überrascht, dass sich das dann so entwickelt hat. Aber gut, immerhin war er dann im Kader dabei, was Vincenzo Montella, der türkische Nationaltrainer, dann daraus macht, werden wir beobachten.
Es gilt weiter die Unschuldsvermutung, wie seit 2 Jahren.
Und es gilt, dass es im Podcast regelmäßig Werbeblöcke gibt. Und einen davon fahren wir jetzt ab.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
Da sind wir und gehen ein bisschen achronologisch vor, denn vor diesen DFB-Spielen, Gregor, gab es einen Testkick des VfB Stuttgart gegen den SSV Ulm 1846 Fußball und du hast 90 Minuten gesehen, warst du ganz stolz.
Absolut, 90 Minuten, null Fans, ungefähr 7 Journalisten und 15 Funktionäre des VfB im Schliens-Stadion, die diese 90 Minuten sich angeschaut haben.
Zu Gemüte geführt haben.
Nee, war ein typisches Testspiel, natürlich ohne die Nationalspieler, ohne auch zahlreiche Stammkräfte, die eine Pause bekommen haben, wie Jeff Chabot, Joscha Wagnermann. Also es war eben im Prinzip die halbe U21, die halbe U19, die sich da gegen den Zweitligisten, der SSV Ulm ja ist, ganz gut geschlagen haben. 1:1 am Ende, Tor durch Leo Münst. Ja, was bleibt von so einem Spiel? Eigentlich auch, dass wie nach jedem Testspiel, dass die Jugendlichen sich da ganz gut präsentiert haben, auch die Tore geschossen haben, aber danach wahrscheinlich wieder in der Versenkung verschwinden werden, wie eigentlich immer, weil der Kader gerade kaum Lücken lässt, um da reinzustoßen. Ja, bemerkenswert, was noch eine Notiz wert war, war eben die Rückkehr oder das erste Spiel von Amin Al-Dakil, der nach fast einem Dreivierteljahr jetzt seine ersten 45 Minuten wieder absolviert hat und ja, ganz rund gelaufen ist, einen ganz ordentlichen Eindruck gemacht hat. Und ja.
Das ist auch das, was Sebastian Hoeneß danach dann gesagt hat. Also ich habe mir die Interviews bei den Kollegen von VfB TV auch angeschaut nach dem Spiel. Er war da ganz zufrieden. Ich glaube, für ihn ist einfach auch wichtig, in so einer Phase zu wissen, dass er sich auf die jüngeren Spieler verlassen kann. Zu Amin Al-Dakil hat er sich genauso geäußert, dass er da wahnsinnig froh ist, dass er da auf dem Platz stehen konnte. Und generell einfach auch die Möglichkeit, glaube ich, auch für einen Trainer wie Sebastian Hoeneß, diese Möglichkeit zu nutzen, A und B, aber auch mal ein Stück weit wirklich einfach auch jetzt nicht den Spielbetrieb oder einzustellen, aber dass eben eine Pause nochmal ist. Dass nochmal eine Möglichkeit ist, auch für so ein Trainerteam Luft zu holen, vielleicht die nächsten Gegner zu studieren, weil das, was halt kommt, ist brutal, wenn man sich die Namen anschaut, aber es ist einfach nicht von der Taktung einfach auch Wahnsinn. Ne? Du hast wieder gleich diesen Samstag-Dienstag-Rhythmus. Im Pokal ist, glaube ich, auch ein Dienstagabend. Also du machst gerade genauso weiter. Samstag-Dienstag. Und dann kommen irgendwann mal die Mittwoche in der Champions League. Und da hat man bei Sebastian Hoeneß einfach auch rausgehört, dass er einfach froh war, einerseits diesen Kick zu haben, andererseits aber eben einfach auch nochmal die Möglichkeit, einfach auch Luft zu holen vor all dem, was da kommt. Dann würde ich sagen, ich habe fast damit gerechnet, dass wir 90 Minuten über den Kick gegen Ulm sprechen, aber dann sind es vielleicht auch nur 4 oder 5 geworden, aber machen weiter mit unserem Jingle.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Auch für den VfB 2 in der dritten Liga war Länderspielpause abgesagt. Manchmal spielt er die dritte Liga durch, manchmal nicht. In dem Fall war Pause angesagt. Für das Team geht es weiter am Samstag um 16.30 Uhr zu Hause gegen den 1. FC Saarbrücken. Traditionsmannschaft, ein großes Duell, was da sich erwartet. Die U19?
Das haben wir jetzt, glaube ich, sogar schon 3-mal angesagt. Ich glaube, in 3 verschiedenen Folgen haben wir Saarbrücken angekündigt. Also wenn jetzt die Wir-machen-Druck-Arena nicht voll wird, dann weiß ich auch nicht.
Man müsste halt dann direkt danach vielleicht irgendwie eine Skybar finden oder so, wo man dann den Südgipfel sich anschauen kann. Aber da ist was dran. Habt ihr über die U19 gesprochen in der vergangenen Woche? Ansonsten kannst du den Ball auch direkt aufgreifen.
Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, die hatten die spielfrei. Ja, sieht so aus, ne? Also genau. Dann bleibt es bei dem Stand, dass es das nächste Topspiel ist bei Freiburg. Ich glaube, Platz 2 gegen 1 oder 1 gegen 2. Topspielalarm.
Genau, so ist es. Samstag 13 Uhr beim SC Freiburg geht es da weiter für die Mannschaft von Nico Willig. Die U17, die hat schon beim SC Freiburg gespielt. 3-3 am vergangenen Wochenende. Die hatte keine Länderspielpause und da geht es weiter. Ebenfalls Samstag 13 Uhr, allerdings nicht auswärts, sondern zu Hause gegen die SV Elversberg aus dem schönen Saarland. Die Frauen ihres Zeichens haben ein erneut erfolgreiches Wochenende hinter sich gemacht. 4:0 gewonnen beim FSV Hessen-Wetzlar. Das läuft richtig gut und so 3-4 Tore sind gerade auch immer drin, obwohl Felix Mahler sie auf dem Zettel stehen.
Ja.
Das möchte ich nochmal erwähnt haben an der Stelle. Nächste Aufgabe für das Team in der Regionalliga dann am Sonntag 14 Uhr zu Hause in der Hafenbahnstraße gegen den SV Hegnach. Und dann holen wir auch nochmal kurz Luft, so wie der VfB in der Länderspielpause und sprechen dann über den Südgipfel.
Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins.
Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen.
Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen.
Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können.
Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de.
Samstag, 18:30 Uhr, München-Fröttmanning, FC Bayern gegen den VfB Stuttgart. Erneutes Aufeinandertreffen vieler DFB-Profis in demselben Stadion, aber auf verschiedenen Seiten. Und gerade Philipp und ich sprechen ja immer gerne von dem Südgipfel und jetzt können wir wirklich auch wieder sagen, dass es einer ist. Haben wir in der Rückrunde auch schon gehabt. Zwei Top-Teams, die aufeinandertreffen, zwei Champions-League-Teams, die aufeinandertreffen. Und ich glaube, Gregor, die Bayern, die werden schon durchaus angefixt sein, weil die haben vielleicht doch noch eine Rechnung offen aus der letzten Rückrunde.
Südgipfelalarm, ja, sowieso haben die eine Rechnung offen und nach dieser ganzen Harmonienummer rund um die das Länderspiel und dieses gegenseitige Schultergeklopfe weiß man ja, was die Bayern dann am Samstag auspacken werden. Wahrscheinlich ihren besten Fußball, den sie auch schon eigentlich in der Saison oft genug gezeigt haben und ist ein anderes Level als in der vergangenen Saison. Ich kann mich noch an das Rückspiel am Ende der vergangenen Saison erinnern, 3-1 ging es aus, da war ja Bayern schlaff wie ein nasser Sack. Also die haben sie ja hergespielt. Das war ja gar nichts mehr. Und davon wird sich, glaube ich, jetzt keiner blenden lassen am Samstag von dieser Verfassung damals. Und
wolltest du sagen, schwach wie eine Flasche leer? Ich habe es ganz kurz, habe ich gedacht, jetzt kommt er gleich. Ja, und vor allem waren die Bayern da auch noch mit dem Kopf im Bernabeu. Das war nämlich vor dem Rückspiel im Champions League Halbfinale. Und die Bayern wollten, glaube ich, nach dem Spiel einfach nur direkt weg.
Die wollten gar nichts. Und ich kann mich noch an diesen legendären Spruch erinnern vom Tuchel, süffisant in die Kamera lächelnd. Wir werden schon Zweiter. Macht euch keine Sorgen. Wir werden schon Zweiter. Ja, doch
dem
nicht.
War dann nicht so.
Dem war nicht so.
Und trotzdem finde ich sehr spannend, was sich bei den Bayern getan hat. Neuer Trainer, Vincent Kompany, offensiver Ansatz, der aber auf der anderen Seite eben da hinten auch Lücken lässt. Wie habt ihr die Bayern bisher wahrgenommen in den ersten Spieltagen?
Ja, dominant, ne? Sehr, sehr dominant. Vor allem so ein bisschen besser, als ich gedacht hätte, weil es halt ein neuer Trainer ist, ein junger Trainer, ist immer noch, wahrscheinlich steigen sie Bayern mittlerweile nicht mehr ab, aber immer noch wahrscheinlich Option 4 oder 5 gewesen im Sommer. Trotzdem ein cleverer Kerl unter den Großen gelernt, wie Guardiola bei Burnley, eine Top-Aufstiegssaison gespielt, danach halt schwer getan in der Premier League, was ja auch schon viele Aufsteiger so erlebt haben in der höchsten Liga. Und von dem her schon ein bisschen überraschend, wie gut die sind. Ich dachte, vielleicht braucht man vielleicht ein bisschen mehr Anlaufzeit, vielleicht so ein bisschen mehr, wie es Dortmund gerade so ein bisschen braucht an Anlaufzeit, aber dann merkst du eben doch, gut, der Kader ist nicht so schlecht, da kicken schon Jungs rum, die in der Liga so nicht oft zu finden sind, nicht so wirklich vergleichbar ist in Sachen Gesamtmarktwert und so Geschichten, haben wir auch nachher nochmal. Deswegen sieht schon sehr gut aus, aber was ich da auch so ein bisschen sagen würde, ohne die Bayern runterreden zu wollen, aber sobald mal so die ersten richtigen Gegner kamen, Leverkusen zu Hause, Aston Villa auswärts in Frankfurt, waren das zwei Unentschieden und eine Niederlage. Also bin ich schon durchaus gespannt, wie es am Samstag aussieht.
Ja, sie können dich halt in deiner eigenen Hälfte richtig erdrücken mit ihrem Ballbesitzfußball. Das ist halt schon richtig stark. Aber wenn du halt es schaffst, irgendwie mit ein, zwei klugen, langen Bällen auch mal hinter die Kette zu kommen, dann ist es mit der Restverteidigung nicht so weit her. Das hat Frankfurt ja gezeigt. Die kamen, glaube ich, 4-5 Mal vors Tor, haben 3 Tore gemacht. Ja, da liegt sicherlich eine Chance drin. Ich habe mit dem Jeff Chabot mich da letzte Woche drüber unterhalten. Der hat auch gesagt, das kommt uns vielleicht auch eher wieder entgegen, so ein Gegner, als jetzt die letzten Maurermeister aus Hoffenheim, Prag und Wolfsburg. Also ich erwarte auf jeden Fall mal ein spannenderes Spiel als jetzt die letzten 3 Auftritte des VfB.
Ich hatte auch dieses 3-3 gegen Eintracht Frankfurt. Das war so unmittelbar vor dem VfB-Spiel gegen Hoffenheim, konnte ich mir mit einem Auge so anschauen. Und die Bayern waren da schon klar besser. Das habt ihr auch richtig rausdetektiert. Allerdings ist mir ein Wort wieder eingefallen, was, glaube ich, irgendwie seit Jahren, oder sagen wir vor einigen Jahren, war es wahnsinnig in Mode und ist dann in der Versenkung verschwunden, die Packing-Rate. Weiß nicht, ob sich daran noch jemand erinnert.
Gänsehaut.
Gell? Das ist direkt Wahnsinn. Aber das ist das, was Eintracht Frankfurt halt super gemacht hat. Nämlich ganz schnell mit wenigen Spielzügen 5-6 Bayern-Spieler, ne, rausgepackt aus dem Zentrum und dann mit dem schnellen Omar Marmoush vorne aufgetaucht. Und da wiederum, so stark die Bayern bisher sind und so viel sie auch in der Offensive zeigen, so, ich will nicht sagen löchrig, aber so anfällig sind sie für genau solche Situationen. Und das hat Eintracht Frankfurt, wie ich finde, in Perfektion gemacht. Für die ist es dann auch noch so rausgegangen, dass sie wirklich hinten raus den Punkt geholt haben in der Nachspielzeit. Es muss schon viel zusammenkommen, dass du gegen die Bayern punktest, aber es ist durchaus möglich. Leverkusen war zum Beispiel wieder ein ganz anderer Ansatz von Xabi Alonso, der wirklich fast schon sowas wie den Bus geparkt hat, dann einmal durch Andrich das Tor geschossen und ein 1-1 mitgenommen aus München. Ich bin gespannt, welchen Ansatz der VfB am Samstag wählt. Ich glaube, das wird schon eher in Richtung Eintracht Frankfurt gehen. Und Anschauungsmaterial gab es dann noch und nöcher. Und ich glaube, da wird das Trainerteam sich doch die ein oder andere Szene, sag ich mal, reingezogen haben aus dem Spiel in Frankfurt.
Ich traue es ihnen auch nicht zu, dass sie da bunkern. Also wenn ich, habe ich schon vor ein paar Wochen gesagt, und mal, wo sie gegen Mainz und Lars Müller ein Tor kassiert haben, ich sehe es noch nicht so ganz, dass diese Mannschaft bunkern kann oder endgültig 90 Minuten lang konzentriert bunkern kann. Die werden schon ihren fußballerischen Ansatz wählen. Und dann brauchst du, wie du es gesagt hast, brauchst halt so ein Spiel, wie es Frankfurt hatte, dass du eben auch wirklich aus 4 Chancen 3 Tore machst. Doof gesagt, was du zum Beispiel in Madrid jetzt nicht hattest, da waren auch Chancen da. Wenn du sie nutzt, spielst du vielleicht unentschieden. So ein bisschen in dem Vergleich von absoluten Top-Teams Europas, wo du spielst auswärts. Deswegen muss wieder viel zusammenpassen, vielleicht ein Kane, ein Olise mal bald doch daneben jagen, statt jedes Mal wieder rein. Die haben ja auch eine Mörder Chancenverwertung, die Bayern vorne drin. Von dem her muss viel zusammenlaufen, aber es kann viel zusammenlaufen. An einem guten Tag, siehe gegen Dortmund zum Beispiel, wenn sie so einen Tag erwischen, kann der VfB 100% da Ansprüche anmelden in München.
Spannend natürlich auch sein, in welcher Verfassung die VfB-Spieler aus der Pause zurückkehren. Wir haben es im ersten Part schon angesprochen, Chris Führig wird definitiv nicht dabei sein. Der hat aber zugegeben in den vergangenen Wochen auch nicht die Startelf bekommen, sondern ist dann meistens eingewechselt worden, wobei mir da auch in Phasen wirklich ganz gut gefallen hat. Dennis Undaf, bin ich tatsächlich sehr gespannt, weil das wird schon wichtig, nicht nur jetzt mit Blick auf das Bayern-Spiel, sondern auch dann mit Blick auf Juventus, was da alles kommt. Dass da sowas wie eine Belastungssteuerung stattfindet, das hat man ja auch schon gesehen in der Bundesliga vor der Länderspielpause. Da merkt man schon, dass da der Körper offensichtlich die ersten Signale sendet. Ne?
Mhm. Wobei jetzt die Verletzung ja wirklich nicht so schwer ist. Der Angelo Stiller hat ja schon gewitzelt, der hat auch gar keine Muskeln, also kann er auch keine Probleme haben. Ja, und ich glaube auch, das war eine reine Schonmaßnahme. Aber klar, der Körper ist schon nah am Limit beim Dennis Undaf.
Und ich glaube, man wird jetzt auch wirklich schon, wir sprechen jetzt nur über das Bayern-Spiel, ne? Für euch da draußen natürlich schon die Info, wir werden vor Juventus, nach Juventus in der nächsten Woche 2 Folgen haben. Aber man muss jetzt wirklich auch aus VfB-Sicht das Ganze schon im Paket betrachten und sich vielleicht auch jetzt schon überlegen, wann setzt du wen ein, wann rotierst du raus, wie machst du es dann gegen Kiel, gegen Lautern. Das wird schon eine Denksportaufgabe für das Hoeneß-Team.
Und vor allem bleibt es ja gerade vorne spannend, wie du gesagt hast. Und auf Demirovic haben, weiß nicht, aus dem Stegreif ein-, zweimal zusammen gestartet, so gefühlt. Vielleicht waren es sogar mehr, aber so gefühlt haben sie nicht oft zusammen gestartet. Mal einer auf der Bank, mal der andere auf der Bank. Jetzt hat mal ein Bilal Touré gestartet gegen Hoffenheim. Da ist ja schon einiges vorne. Ein Führig wird wahrscheinlich in Anführungszeichen recht einfach zu ersetzen sein aktuell durch Rieder, Mio, Leveling, wer auch immer da die Nase vorne hat und wer auf die Bank muss. Aber gerade vorne wird es interessant, wie er jetzt da vorne reinstartet, was er sich ausgedacht hat. Und auf Demirovic zusammen, nur einer. Bin ich schon gespannt drauf, Samstagabend.
Also nach dem Ulm-Spiel hat der Hoeneß auch davon gesprochen, dass jetzt quasi die große Zeit seines XXL-Kaders kommen wird. Ja, also das heißt im Klartext, gerade vorne kann ich mir gut vorstellen, dass Nas Woltemade, Justin Diehl, nicht zu vergessen, der stand wieder auf dem Trainingsplatz, dass die auch bald mal ihre Chance bekommen. Jetzt nicht in Turin oder in München, aber vielleicht dann mal gegen Kaiserslautern, Kiel und so weiter. Also da kommt, glaube ich, jetzt die nächsten Wochen schon ein bisschen Rotation rein.
Definitiv, zumal ihr habt ja auch darüber gesprochen, ne? Nochmal ganz kurzer Rückgriff auf das Hoffenheim-Spiel. Ich finde schon, dass man da bei vielen Spielern gesehen hat, dass die, ich will nicht sagen überspielt sind, aber dass beim einen oder anderen wirklich gerade eine kleine Pause guttun würde und dass dann eben ein Spieler wie Nick Woltemade, wenn der reinkommt, dann wirklich für die Frische hat und nochmal Impulse geben kann. Justin Diehl hast du gerade auch angesprochen. Ich glaube, das ist ein Spieler, auf die wird es schon ankommen. Vielleicht nicht jetzt in München, aber dann in den nächsten Wochen.
Und Thema Selbstbewusstsein, Stiller, Leveling, hochgelobt. Woltemade trifft auch am laufenden Band, übertrieben gesagt, bei U21. Elfmeter verwandelt, auch was Schönes, hat der VfB gerade nicht so oft.
Vielleicht wichtig,
zumindest
ja.
Den direkten nicht.
Dass du nicht immer nur den Abschluss brauchst.
Also
ja.
Ich hätte nichts gegen Woltemade, ein paar mehr Minuten. Hat er auch in Münster, glaube ich, von Beginn an gespielt, auch getroffen. Das sind halt genau die Spiele dann, Lautern, Kiel. Schauen wir mal.
Womit wir den Blick wieder richten auf den Rekordmeister und einen Jingle für Felix abfahren.
Der MeinVfB-Gegner-Check. Unser Blick in die Datenbank.
Felix, die Daten zum FC Bayern München, was hast du uns mitgebracht?
Ich habe einiges dabei, aber ich hoffe, es ist mehr Text, als es jetzt gleich sich beim Vorlesen anfühlt.
Er scrollt ständig so.
Ja, das liegt aber an den Google-Notizen. Das hat nicht unbedingt ein riesen Layout, aber allgemein ist erstmal Platz 1 gegen Platz 5 im Gesamtmarktwert. Vorhin angesprochen, die Bayern sind der Größte schlechthin in der Liga. Platz 1 gegen Platz 4 in der ewigen Bundesliga-Tabelle und aktuell eben Platz 1 gegen Platz 8. Sind aber eben trotzdem in Anführungszeichen nur 14-9 Punkte. Gewinnt der VfB, sind sie auf 2 Punkte ran. Also hat man nicht die riesen Aussagekraft. Bayern noch ohne Liga-Niederlage, die einzige war eben in der Champions League. Und das hatte ich auch letzte Woche, glaube ich, im Podcast angesprochen, nach diesen Expected Points wäre das vielleicht sogar Platz 1 gegen Platz 2. wenn man auf diesen Understatten so Geschichten schaut, wären es 14 Punkte bei den Bayern, 12 beim VfB. So ist eben jetzt Platz 1 gegen Platz 8. Und, das haben wir schon angesprochen gerade, beide kommen aus diesen Sieglos-Serien. Wir haben es ja angesprochen, die längste Sieglos-Serie unter Hoeneß sind diese 3 Unentschieden jetzt am Stück. Und die Bayern haben es ja genauso, wie gesagt, Leverkusen, Villa, Frankfurt beim VfB, Wolfsburg, Prag, Hoffenheim und vielleicht auch noch Ulm, wenn wir es reinnehmen, sind sogar 4 Unentschieden am Stück. Und dann auch ganz nett, Torgarantie ist, glaube ich, ausgeschrieben. In den letzten 155 Bundesligaspielen mit Bayern-Beteiligung fiel immer mindestens ein Tor. Das ist gerade aktuell noch laufender Bundesliga-Rekord. Mal gucken, wann der gebrochen wird. Und Gästeteams erzielen diese Saison überdurchschnittlich oft Tore. 98 Treffer bisher, das gab es bisher noch nie zu diesem Zeitpunkt nach 6 Spieltagen. Sogar mehr Treffer als die Heimteams. Also Torgarantie ist, glaube ich, ausgesprochen für den Samstagabend. Bilanz ist natürlich in München schwierig. 71 ja. Spiele, 9 VfB-Siege, 14 Unentschieden, 48 Bayern-Siege. Nicht so schön. Zuletzt, ich habe es mal positiv rausgekramt, zuletzt gab es zumindest mal diese 2 Unentschieden am Stück. Einmal vor Legendo, einmal, ja, glaube eine Woche oder anderthalb, bevor der Matarazzo den Abschied beim VfB gemacht hat. Vor eben diesem 13-0, haben wir auch schon angesprochen, die legendäre Tuchel-Taktik, 42% Ballbesitz. Das ist, glaube ich, eine andere Form, die die Kompanie spielen lassen wird am Samstag. Und wie gesagt, das, wo Topspiel draufsteht, ist Topspiel drin. Das zeigt es komplett. Bayern 20 Tore, Platz 1, VfB 15 Tore, Platz 3. Effizienz habe ich vorhin angesprochen. Der VfB macht aus 15,4 Ex-Goals 15 Tore, genau angemessen. Die Bayern machen aus 14,3 20. Also die Bayern sind bockstark da vorne drin.
Das finde ich bemerkenswert. Ehrlich gesagt war das die Zahl, auf die ich am meisten gewartet habe an der Stelle, weil mich wirklich interessiert hat, wie stehen sie im Verhältnis zu herausgespielten Chancen und erzielten Toren, weil das ist das, was sie eigentlich in den vergangenen Jahren, also das war ihr Manko, dass sie gefühlt Chancen für 5 Spiele hatten, aber nur 2-3 machen und dann vielleicht irgendwie unentschieden spielen, das heißt die performen da gerade über offensichtlich.
Ja, komplett, ja. Noch am meisten glaube ich in der Liga, was das angeht. Großchancen spielt sich der VfB sogar im Schnitt mehr heraus, fast eine mehr, aber lässt eben auch eine Großchance quasi eine Großchance mehr pro Spiel aus, wenn man es mal runterrechnet bei den Bayern, nach diesen ganzen Datenerhebungen. Torschüsse, Platz 2 gegen Platz 3 von Bayern gegen Stuttgart. Gegentore, Bayern 7, Stuttgart 11. Die hatten schon 2 weiße Westen, der VfB noch keine. Das ist so ein kleines Ding, wo man ein bisschen dran arbeiten sollte. Und interessant, haben wir schon mal angesprochen, der VfB trifft oft in den ersten 15, die Bayern auch, beide jeweils 4-mal, ist Liga-Topwert. Was interessant ist, beide haben bisher noch nicht kassiert in den ersten 15 Minuten. Mal gucken, ob die Serie fällt, Passquote auch, das Platz 1 gegen Platz 4, Ballbesitz Platz 1 gegen Platz 2. Also mal gucken, wer da die Überhand am Samstag kriegt. Wahrscheinlich eher die Bayern diesmal im Vergleich zu dem Tuchel 3-0. Und dann kommen Statistiken, die ich schon oft angesprochen habe, wo der VfB nicht so stark ist. Kopfballduelle, Laufdistanz, Sprints, intensive Läufe. Da sind die Bayern hier und da halt einfach trotzdem stark. Ne? Gewonnene Zweikämpfe, Platz 4, Laufdistanz, Platz 3 gegen 16, Sprints, Platz 9 gegen 14 ist recht ausgeglichen. Aber auch das wieder intensive Läufe. Die Bayern auf Platz 1, die es eigentlich nicht nötig hätten, wie ein Abstiegskandidat es vielleicht nötig hat. Platz 3 gegen Platz 16 der VfB. Also das sind schon mal nochmal ein Zeichen, dass man auch trotz schönem Fußball seine Läufe machen kann, seine Laufdistanz, einsetzen kann als Mittel. Wir haben es schon angesprochen, Odyssee gegen Mio zum Beispiel, 2 Shootingstars, aber auch so gibt es absolute Top-Duos. Kane Demirovic, beide bei 5 Toren. Undav Olise, beide bei 4. Musiala Mio, beide bei 3. Also wirklich top. Die laufen quasi parallel da vorne. Wenn man bald auf Top-Duos schaut, auch nach Scorern, ist eben das Undavovic-Duo bei 9 Stück und Kane Olise auch bei 9 Stück. Also die halten sich da echt die Waage. Was nicht einfach ist, mit jemandem wie Kane, der alleine schon 6 Scorer, 6 Vorlagen und 5 Tore, noch mehr Tore vorliefert. Das ist schwierig da mitzuhalten, das tut der VfB offensiv gesehen. Und wie immer noch zum Abschluss die Ex-Spieler. Bei den Bayern haben wir Ulreich, Ito, wenn er nicht verletzt wäre, Kimmich, Gnabry, beim VfB natürlich Nübel, Krätzig, Stiller. Das ist alles so ein bisschen zeitiger, noch ein bisschen näher. Bei den Bayern ist ja schon viel früher abgekauft worden.
Von Sven Ulreich könnt ihr bei uns im Laufe der Woche aller Voraussicht nach noch was lesen. Freundliche Erinnerung an der Stelle, dass es bei uns auch die ganzen anderen Kanäle gibt, vor allem unsere Portale, auf denen ihr das nachlesen könnt. Ob Sven Ulreich sich zu Simon Rolfes äußern wird, das wissen wir an der Stelle noch nicht, aber ich glaube auch dazu ist alles gesagt. Gregor, wir werden bei den Spielern, auf die es ein besonderes Augenmerk zu richten gilt, und Felix hat gerade einen Namen 2-3 Mal erwähnt, den du dir notiert hast.
Michael Olisey. So wird er übrigens ausgesprochen. Ich habe mich nochmal kundig gemacht. So hat er sich zumindest bei Crystal Palace vorgestellt. Er ist ja auch gebürtiger Engländer. Ja, also nicht Olise und auch nicht Olise, sondern Olisey, englisch ausgesprochen. So viel dazu.
Wie Sunday Olisey, oder? So
war ja, der auch genau. Ja. Gibt es auch noch. Gab's.
Schrieb sich aber, glaube ich, anders.
Richtig. Genau, einer der spektakulärsten Spieler dieser Bundesliga-Saison, wie ich finde. Da reichen ja die einzelnen Auftritte schon auf, die man gesehen hat von ihm. Ich habe mir ein paar Statistiken noch rausgesucht. Neben seinen 4 Toren und 2 Vorlagen, die er schon gegeben hat, hat er 30 Torschussbeteiligungen bei den Bayern. Das ist der Topwert innerhalb der Mannschaft. 17 Flanken geschlagen, das ist auch der Topwert. Hat die beste Abschlusseffizienz, was der Felix ja gerade auch schon angesprochen hat. Generell die Bayern sehr effizient, aber er ist wohl noch der effektivste vorne drin, hat Top-Sprintwerte, Top-Zweikampfwerte, also der ist wirklich, der verdient den Namen Player to Watch, glaube ich, auf jeden Fall und ja, wird schwer in den Griff zu kriegen sein.
Ich glaube, definitiv eine Bereicherung für die Bundesliga, hoffentlich nicht am Samstagabend, aber ja, dem kann man schon beim Kicken zusehen, das ist nicht so schlecht.
Und eben auch mal nicht der Riesenname, ne? Da wurde jetzt kein Mbappé eingekauft, sondern Olise aus Premier League, Mittelmaß, aber sehr, sehr stark, was er da macht und dieses Franzosen-Duell auch so ein bisschen, ne? Bei Olympia zusammengespielt, Mio und Olise, also schön interessant für den Samstag.
Das Mittelmaß, das aber übrigens auch 53 Millionen gekostet hat.
Ne? Ist richtig, aber ich meine Mittelmaß eher mit Crystal Palace in England, so tabellarisch gesehen. Und dem Nicken zu äußern, ist mein Player to Watch dran.
Haja.
Ich bin noch aus dem Eindruck von gestern Abend, also wir nehmen jetzt ja gerade am Dienstag auf, gestern Abend Verabschiedung, deswegen nehme ich Thomas Müller, der die große Verabschiedung hatte bei der Nationalmannschaft. Spielt auch unter Kompany, ist immer noch ein wichtiger Teil. Ich habe so ein bisschen die Furcht, dass das so ein Klassiker wird, dass der VfB am Samstag irgendwie einen reinmüllert, wie man es so schön klassisch sagt. Bin gespannt, ob der nochmal ein Jahr dranhängt oder ob es im Sommer dann auch bei ihm mit der kompletten Karriere vorbei ist. Und wenn es dann irgendwann soweit ist, das vielleicht noch als letztes zu Müller, wäre ich in irgendeiner Form fast persönlich enttäuscht, wenn der nicht irgendwann TV-Experte wird. Weil der hatte einfach ein Feuerwerk immer wieder in sich und auch das war echt schön Thema angekommen in der Nationalmannschaft. Er hat auch gesagt, oder auf die Frage hat er gesagt, wie es mit der Nummer 13 aussieht. Also ja, sind wir gut bedient. Und davon so war sehr happy, dass er die Nummer 13 übernommen hat in der Nationalmannschaft. Und das ist auch schon mal eine ziemliche Ehrung, glaube ich.
Ich finde, das hat man auch gesehen, auch noch vor einigen Monaten, als die alle zusammen in der Nationalmannschaft waren, da hat man echt viele Bilder gesehen von Thomas Müller, der sich fast immer so ein bisschen in den VfB-Block reingesneakt hat und immer so auch für den Spaß zu haben war. Bin gespannt, wer denn am Samstagabend lauter sendet. Radio Müller oder Antenne Undaf. Das wird, glaube ich, schon ganz spannend. Ich habe mir einen rausgesucht, noch geguckt, hat er denn gespielt? Spielt er ja, Min-Jae Kim. Bei der Bayern-Defensive weiß man das ja nie ganz so, aber das ist das Stichwort aus meiner Sicht, denn ja, so stark, so effektiv, so gefährlich sie vorne sind, so anfällig sind sie hinten. Und Min-Jae Kim ist für mich gerade einer, der geholt wurde mit wahnsinnigen Vorschusslorbeeren, bei SSC Neapel Meister geworden ist, dann Leistungsträger offenbar gewesen. Ich muss sagen, ich habe nicht viel SSC Neapel gesehen in der Zeit, aber der mir einfach immer wieder auch negativ auffällt durch Patzer, durch Unkonzentriertheiten, nicht nur in der Champions League. Ich glaube, gegen Real hat er einen wichtigen Elfmeter verursacht, sondern auch in der Liga. Oft mal Stellungsfehler, Präzision fehlt an der einen oder anderen Stelle. Ist sicher, man sieht ihn ja, ist ein Schrank, der kann was, der verteidigt auch die meisten Situationen wirklich solide weg. Aber man weiß halt nie so ganz. Und deswegen wäre das, und ich gehe davon aus, dass er spielen wird, einer, den ich versuchen würde, immer wieder vor Aufgaben zu stellen. Ne? Auch vielleicht durch Rotation, offensiv beim VfB, ihn einfach dazu zu bringen, dass er wirklich arbeiten muss. Ne? Wenn er gegen stabile Offensive spielt und sich nicht viel bewegen muss, dann kriegt er das wegverteidigt. Aber sobald das alles ein bisschen wilder wird und dass der VfB das kann, wissen wir, auch unter Sebastian Hoeneß, sehe ich da möglicherweise eine Chance, wo der VfB eingreifen kann. Und dann ist er dann doch schon hin und wieder mal eine Bahnschranke, die durchaus den einen oder anderen durchlässt. Also da sind wir mal gespannt, was dabei rumkommt. Tipps, ich glaube, wenn wir die durchgehen, da werden schon Tore fallen. Ne? Das seht ihr wahrscheinlich alle so.
Es wird ein Topspiel werden, glaube ich. Letztes Jahr das 3-0, kann ich mich noch erinnern. Das war kein Topspiel, das war langweilig. VfB, glaube ich, eins seiner schlechtesten Saisonspiele da gemacht in München. Am Samstag laufen sie heiß, Jamie läuft heiß, Dennis auch, aber es reicht nicht. Ich tippe 1-3.
Gehe ich auf ein Unentschieden? Ich glaube, ich orientiere mich diesmal ein bisschen mehr danach, dass ich vielleicht mal ein, zwei Punkte mehr bekomme in unserer schönen Kicktipp-Runde und sage das hier auch so ein bisschen, das kann ich noch nachschieben, dass hier vielleicht ein bisschen Erfahrung dieser Jugend schlägt am Ende des Tages und eben auch Qualität die Jugend schlägt, weil die Bayern sind da, glaube ich, auf Platz 18, was den Altersschnitt angeht, der VfB irgendwo auf Platz 2, 1. Wenn man die jüngsten Startelfen anschaut, im Vergleich ist der VfB immer noch 2 Jahre jünger, also die jüngste, die Bayern gestellt hat, die jüngste, die der VfB gestellt hat, sind 2 Jahre Unterschied, was ja massiv viel ist, drunter gerechnet. Deswegen gehe ich von meinem eigentlichen 2-2-Gefühlstipp auf ein 3-2 für die Bayern.
dann staube ich ab und nehme deinen 2-2-Tipp. Ja, so einfach ist das.
Nehme ich komplett mit.
Ja, ich glaube, wir schwanken da alle so ein bisschen zwischendrin. Und ja, der VfB braucht einen wirklich guten Tag. Die Bayern brauchen den einen oder anderen Schnitzer, die eine oder andere Unkonzentriertheit. Aber why not? Ich meine, der VfB hat es in den vergangenen Jahren, du hast es ja gesagt, auch das eine oder andere Mal gezeigt, dass da was mitzunehmen ist. Und wenn selbst Bayer Leverkusen, also mit, es tut mir leid, aber an dem Abend was Anti-Fußball einen Punkt aus München entführt, dann bin ich hoffnungsvoll, dass der VfB mit richtigem Fußball vielleicht auch was mitnehmen kann. Werden wir für euch beobachten. Wie immer natürlich an der Stelle der Hinweis, dass ihr uns überall folgen könnt auf Facebook, X, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube. YouTube, genau, wo wir auch in der Woche für euch wieder was liefern werden. In der nächsten Woche, hab's schon angesprochen, gibt's dann 2 Folgen. Einmal vor dem Spiel bei Juventus, melden wir uns aus Turin und dann danach mit allem, was dann dort so passiert ist. Aber jetzt erstmal der Südgipfel am Samstagabend. Dabei wünschen wir euch viel Spaß. Gregor, vielen Dank, dass du dabei warst.
Gerne, gerne, macht's gut.
Felix, hau rein.
Gerne.
Bis nächste Woche.
Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.